Licht, Leben und Liebe. Darum geht's heute. Und von der Sehnsucht nach mehr Licht. Zum Weihnachtsfest gehört Licht. Und es berührt uns auch besonders. Und Weihnachten liegt ja nicht von ungefähr jetzt in dieser Jahreszeit. 21. Dezember. Ja, Wintersonnenwende, da passiert einfach was. Und das spüren auch Menschen, das spüren wir hier, das spüren Menschen quer durch Deutschland. Wir haben so ungefähr 10 Jahre mehr im Norden Deutschlands gewohnt. Und wenn wir tatsächlich so, haben fast an der dänischen Grenze oben gewohnt, bei Nibel noch weiter. Und wenn wir dann zu Weihnachten runtergefahren sind in Süden, haben wir immer gemerkt, hier ist viel heller. Das hat echt über eine Stunde Helligkeit ausgemacht. Das war wirklich spürbar, ganz spannend. Und da habe ich auch verstanden, warum Solarien in Nordfriesland so beliebt waren. Also überall gab es öffentliche Sonnenbänke und Solarien, wo du dich reinsetzen konntest. Und ich wunderte mich schon, warum gibt es die da so viel? Aber dann ist mir so klar geworden, okay, das hat was mit Sonne zu tun. Und du hast erzählt von der Höhle. Nein, es ist nicht nur in der Höhle so zappenduster. Tatsächlich, ich kann mich an Tage erinnern, während meiner Ausbildung zum Elektroinstallateur, wir wohnten auf dem Dorf und ich musste immer zur Bushaltestelle laufen, über einen Kilometer so durch die Straße durch und da gab es keine Straßenbeleuchtung. Und um diese Jahreszeit, ohne Mond, wolkenverhangener Himmel, kein Schnee. Also wenn ich nicht gewusst hätte, wo die Straße ist, ich hätte sie morgens manchmal nicht gefunden. Tatsächlich. Ich musste immer aufpassen, dass ich nicht von der Straße abkomme. Das hört sich so seltsam an, aber tatsächlich, es gibt so eine Dunkelheit. Da siehst du gerade noch irgendwo, da muss die Straße sein. Und wenn sich so komisch in der braunen Färbung verfärbt, bist du auf der Wiese. In der Höhle ist noch nicht mal das, genau. Also das ist schon spannend. So, was gibt's? Ich habe euch ein typisches Weihnachtsbild mitgebracht. Eine Krippe, die Technik blendet es mir ein, wenn sie dann anwesend ist. Das Bild von der Krippe, dankeschön. Das ist so ein typisches Krippenbild. Gell? Und es beinhaltet all die Dinge, um die es heute geht. Licht. Das Licht in Form des Sterns von Bethlehem, aber auch das Licht innerhalb dieser Krippe, wenn ihr die typischen Figuren seht und die Krippen, dann ist da immer dieses heimelige Licht. Und obwohl es ja eigentlich eine Situation ist, die herausfordernd war, die hart war, strahlt das doch irgendwie immer Wärme aus und Geborgenheit. Und wir nehmen das wahr, und das ist in jedem Bild so, Licht, das da ist, Leben, das symbolisiert ist durch das Kind, das da geboren wird, und um das die Eltern relativ glücklich immer drumherum sitzen. Es gibt Weihnachtsbilder, dann sieht man die Anstrengung von Maria und die Fragen des Josef im Gesicht. Was wird wohl weiter werden? War so schön geplant in Nazareth, wo sie zu Hause waren. Jetzt mussten sie nach Bethlehem. Wie geht's wohl weiter? Aber meistens ist dieses Leben sichtbar und die Liebe auch derer, die da sind, zu dem Kind hin, von Maria zu dem Kind hin, die Liebe des Paares und Friede, der ausstrahlt. Durch die Tiere, die da sind. Ochs und Esel, da gibt es eine Stelle in Jesaja 1, da steht es, Esel und Ochs, die kennen die Krippe ihres Herrn, aber wo ist Israel? Es hat seinen Herrn vergessen. Aber hier kommt alles wieder zusammen. Die Tiere, die Menschen, alles kommt zusammen, ein wunderschönes Bild. Licht tut uns gut. Dankeschön. Dürft's wieder ausblenden? Ich mag solche Bilder, obwohl sie eben auch in einer schwierigen Situation waren, Maria und Josef, die Situation des Landes. Und irgendwie bringt es Frieden in unruhige Zeit hinein. Und es brauchen Menschen in unserer Welt, das brauchen wir immer wieder. Ich glaube, dass das auch die Faszination von Weihnachten ausmacht, dass wir spüren, wir sind oft so herausgefordert. Unser Leben ist herausgefordert, nicht immer hübsch und schön. Licht ist einfach oft etwas, was uns gut tut, wo man sich sicher fühlt, was toll ist. Am Strand liegen, in der Sonne, im weichen Sand. Ganz viele Bilder von Licht und Wärme gibt es. Und die Sehnsucht wird deutlich. Und wir brauchen das, und Weihnachten strahlt das aus und möchte es immer wieder geben. Tatsächlich kommt zu Weihnachten etwas Schwieriges zueinander. Wir mit unserer Welt, wie wir es oft empfinden, und das, was Gott uns wünscht. Seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes strahlt auf, sah man auch in diesem Bild. Herrlichkeit Gottes strahlt auf. Mitten in eine dunkle Welt hinein. Wie kann sich das verbinden? Gar nicht so einfach. Im Vorbereiten an diese Predigt dachte ich dran, dass jetzt bald Tage kommen, die zum einen oder die Tage sind, wo ich zum einen an die Geburt eines meiner Enkelkinder erinnert werde und fast zeitgleich ich eine Familie begleitet habe, bei der ich wusste, das ist kritisch, und tatsächlich kurze Zeit später stand die Frau mit zwei Kindern allein da. Und das nicht aus Krankheit, sondern weil der Mann am Leben verzweifelte. Und das ist immer noch eine ganz schlimme Zeit für sie. Da ist Finsternis in dieser Welt, aber da ist das Verheißung von Licht. Wie kann das zusammenkommen in der Spannung, in der man lebt? In unserer Aktion Weihnachten neu erleben ist für heute der Bibeltext aus Johannes 4 vorgesehen und angegeben. Jesus und die Samariterin, die Frau am Jakobsbrunnen. Und es ist eine lange Geschichte, Kapitel 4 von Vers 1 bis 42. Wir werden nicht alles anschauen, aber ein bisschen gehen wir durch diese Zeit durch, die dort diese Frau mit Jesus erlebt hat, und fragen uns, was hat das mit uns zu tun? Und ich lese aus Kapitel 4 des Johannesevangeliums. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht taufte, sondern sein Jünger, verließ er Judäa und ging nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Brunnen Jakobs. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Sechste Stunde. Man kann sich fragen, welche Stunde ist es? Je nachdem, welche Zeitrechnung man zugrunde legt, eine römische oder eine jüdische, ist die sechste Stunde entweder die Abendstunde oder es ist mittags. So wie bei Uhr, römische Zeit wäre 6 Uhr abends, haben wir jetzt auch noch, sagen auch nicht in der Regel 18 Uhr, sondern 6 Uhr abends. Das erschließt sich meistens irgendwie aus dem Zusammenhang. Die Juden rechnen aber immer in anderen Zeitrechnungen und dort wäre 6 Uhr die sechste Stunde, die Mittagsstunde. Und weil sie extra erwähnt wird, diese sechste Stunde, bin ich sicher, es ist die Mittagsstunde, denn die Frau geht jetzt Wasser holen. Und normalerweise geht man Wasser holen morgens oder abends, aber nicht mittags. Das ist zu heiß, macht man nicht. Es ist ungewöhnlich, Wasser zu holen in der Mittagszeit. Und die sechste Stunde weist für mich darauf hin. Sie geht dorthin. Und sie geht dorthin, weil sie offensichtlich nicht so gerne anderen Leuten begegnet. Den anderen Frauen, die da zum Brunnen gehen, möchte sie nicht. Es ist Licht. Es ist richtig viel Licht mittags. Aber die Frau geht dorthin, weil sie nicht möchte, von den anderen gesehen zu werden und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Eigentlich ist es ihr unangenehm. Etwas mehr, was man eigentlich in der Dunkelheit gern macht, wenn man nicht gesehen werden will. Sie will nicht so gerne mit anderen konfrontiert werden. Sie geht mittags. Sie kommt zum Brunnen und da ist Jesus. Jesus ist in so einem Zwischengebiet zwischen Judäa und Galiläa. Da lebt das Volk der Samariter und sie ist eine Samariterin. Und Juden und Samariter haben nichts zu tun. Und eins ist ganz klar, werden wir später auch hören, ein jüdischer Mann spricht keine Frau an und schon gar keine samaritanische Frau. Macht er nicht. Gehört sich nicht. Ist etwas, was in der Kultur so festgeschrieben war. Und dass Jesus sie anspricht, ist absolut außergewöhnlich. Und sie weiß das auch. Da passiert gerade was, das passiert eigentlich nicht. Wirklich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie an der Stelle erstaunt und verunsichert ist. Warum bittet mich ein jüdischer Mann, hier ihm zu trinken zu geben? Und so wie das Jesus gesagt hat, bin ich sicher, es war eine Bitte. Es war kein Befehl von oben herab. Gib mir zu trinken. Ich glaube, dass diese Bitte Jesu viel mehr beinhaltet, als wir uns vorstellen können. Er bittet hier jemanden, von dem er genau weiß, ich bin in den Augen des anderen verachtet. Bin extra zum Brunnen gegangen, damit ich meine Ruhe habe. Jetzt spricht mich auch noch dieser jüdische Mann an. Und eigentlich verachten mich Juden sowieso. Da habe ich keinen großen Wert. Wieso spricht er mit mir? Wieso lässt er sich auf mich ein? Was tut er hier? Und warum soll ich ihm etwas geben? Ich glaube, dass das eine Art Gottes ist, die immer wieder sichtbar wird. Sichtbar wird in unserem Leben, dass Gott ganz oft in unser Leben kommt und uns versucht deutlich zu machen, in deinem Leben ist etwas, das ist wertvoll. Und du bist wertvoll. Und ich glaube, wir haben das als Kirchen und als Christen lange Zeit nicht verstanden. Wir sind in der Regel oft hingegangen und haben anderen gesagt, werde Christ und vertraue Jesus, denn er hat am Kreuz deine Sünden vergeben, weil in deinem Leben sieht's dunkel aus. Da ist ganz viel Schlechtes und du brauchst dringend Vergebung, denn du hast Schlechtes getan. Und ich werde nicht müde zu sagen, ich habe bisher wirklich noch niemanden kennengelernt, dem ich erklären musste, dass in seinem Leben Dinge schief laufen. Das hat jeder gewusst. Ich bin noch niemand, es soll solche Leute geben, habe ich gehört. Aber mir ist noch keiner begegnet, der sagt, alles super, alles gut, ich mache alles richtig. Ist mir noch nicht begegnet. Also über Sünde im Leben brauche ich in der Regel nicht zu reden. Das wissen die Leute, dass es nicht so ist. Aber zu sagen, in deinem Leben ist etwas ganz Wertvolles und tatsächlich den Gott, den ich kenne, der weiß das auch und der sagt, du bist wertvoll in deinem Leben für die Menschen um dich herum und du hast tatsächlich auch was zu geben. Leider haben das vielleicht Menschen nicht erkannt. Vielleicht siehst du es selber gar nicht. Aber ja, in deinem Leben ist Wertvolles. Du hast was zu geben. Und oft, wenn Menschen das verstehen, öffnet sich was in ihnen. Ich habe das für mein Leben erlebt. Andere Menschen erzählen das immer wieder, als sie verstanden haben, dass Gott zu ihnen kommt und sagt, weißt du, in deinem Leben ist Wertvolles. Und ich freue mich, dass du da bist und dass wir uns begegnen. Da fängt etwas an, sich zu öffnen und zu verstehen, hey, der will nicht mehr unbedingt immer was von mir, dass ich irgendwas tue und leiste. Ich darf einfach kommen mit dem, was ich habe. Und darf das ihm geben. Und so bittet Jesus hier. Er bittet die Frau, gib mir zu trinken. Und er sagt auch, warum? Gib mir zu trinken, ich habe Durst. Das steckt da drin. Jesus hat Durst. Auch das kommt immer wieder mal vor, zuletzt am Kreuz. Mich dürstet. In diesem mich dürstet steckt für mich noch mehr drin. Nämlich warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Weil er Sehnsucht danach hat, Durst hat, uns zu begegnen. Seinen Menschen zu begegnen. Weil er gern zu den Menschen kommen möchte. Und er hat eine tiefe Sehnsucht wie nach lebendigem Wasser, nach dem zu sagen, ich brauche diese Nähe, ich will sie, denn das sind meine Menschen, die ich geschaffen habe. Und ich habe einen Durst danach, ihnen zu begegnen. Das kann in diesem ganzen Gib mir zu trinken drinstecken, ich habe Durst. Und die Frau hört das und spricht zu ihm, warum bittest du mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, er gebe dir lebendiges Wasser. Warum? Die Frau fragt sich manches in ihrem Leben. Warum willst du was von mir? Und sie ist vorsichtig. Sie ist vorsichtig, wir werden später hören noch, warum sie vorsichtig ist. In ihrem Leben ist einiges passiert. Jesus spricht das später an. Wir, wenn wir das vorher lesen, wissen das schon. Jesus wird ihr später sagen, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und das ist für eine Frau damals eine sehr bedrückende Situation, denn meistens haben ja nicht die Frauen gesagt, ich will heiraten. Sondern sie wurden verheiratet oder jemand hat sie geheiratet. Und das ist auch ein ganzes Stück Sozialsicherung gewesen. Eltern haben oft diese Ehe schon arrangiert. Aber da ist eine Frau, die war 5-mal verheiratet. Oder anders gesagt, 5-mal hat ein Mann sie in die Wüste geschickt. Und gesagt, ist zwar ganz hübsch und nett gewesen, aber jetzt habe ich eine andere. Denn scheiden lassen konnte sich die Frau nicht. Die Scheidung ging vom Mann aus. Und warum auch immer, aber in ihrem Leben, in dem Leben dieser Frau, war viel Dunkelheit. Und vielleicht lag es daran, dass sie keine Kinder bekommen hat. Daran zerbrechen heute auch noch Ehen. Es gibt viele Gründe, die man sich denken kann. Aber vielleicht war das der Grund, warum sie erst mittags zum Brunnen geht. Was ist das für eine? So eine, mit, auf die man mit dem Finger zeigt. Und dieses Fingerzeigen, das geht ja durch das Leben durch. Und das kennen viele Menschen heute auch. Das fängt im Kindergarten manchmal schon an. Ja, siehst du aus? Wie bist du angezogen? Wie verhältst du dich? Und dann wird mit dem Finger gezeigt und manche kennen das ihr Leben lang. Entweder wie man ausschaut, aus welcher Familie man kommt, wie man spricht. Manchen gefällt einfach das Gesicht nicht. Aber sich zu dissen, das gehört schon immer zum Leben. Und die Frau kennt das. Und es ist Dunkelheit in ihrem Leben. Und eins ist klar, auf diese Dunkelheit möchte sie besser nicht angesprochen werden. Ein Jude, der sie verachtet, bittet sie um was zu trinken. Was hat das zu bedeuten? Will da jemand mir wieder wehtun? Tut erst freundlich und dann kriege ich es eins drauf? Was passiert hier? Sie ist zu Recht kritisch und fragt, was willst du eigentlich von mir? Und Jesus sagt ihr, weißt du was? Wenn du verstehen würdest, wirklich verstehen würdest, was ich dir geben möchte, was diese Beziehung bedeutet, dass ich da bin, dann würdest du mir nicht nur einfach zu trinken geben und zu sagen, gerne, ihr bitte, begegne dir gerne, sondern du würdest mich bitten. Du würdest mich bitten, dass ich dir gebe. Dass ich dir gebe, was du dringend suchst. Dass ich dir gebe, was du nie kriegen kannst. Denn lebendiges Wasser steht für fließendes Wasser hier. Steht für Dynamik. Steht für Kraft. Steht für Leben. Und da spricht Jesus etwas an in ihrem Leben. Er sagt, du gibst dich immer mit diesem Zisternenwasser hier zufrieden, mit diesem Brunnenwasser, aber es fließt nicht. In deinem Leben ist keine Energie, keine Lebensenergie wirklich da, keine Dynamik da. Du bist einfach müde oft und nimmst halt das, was du kriegst. Und ja, auch das macht Weihnachten aus, dass man zu Weihnachten eigentlich hofft, ich möchte eigentlich gern mehr aus meinem Leben haben, als das, was ich immer kriege. Wir wünschen uns mehr Freude, wir wünschen uns mehr Leben, wir wünschen uns mehr Erlebnisse, die uns aufbauen, mehr Licht in unserem Leben, das uns Orientierung gibt und vorwärts gehen lässt. Die Frau wünscht sich das auch. Und Jesus sagt ihr, ich könnte es dir geben. Aber die Frau zweifelt und sagt, hey, funktioniert das? Sie sagt ihm ab Vers 11, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und das Vieh. Und Jesus antwortete und sprach, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Und da sagt die Frau, gib mir solches Wasser. Wenn du es hast, dann gib es mir. Kann er das wirklich? Jesus sieht die Frau sieht Jesus an und sagt, geht gar nicht. Kannst du doch gar nicht geben, soweit ich sehe. Und so begegnen Menschen in unserer Umgebung immer wieder Jesus. Kann er das wirklich geben? was er da verspricht. Das traue ich ihm doch gar nicht zu. Aber Jesus lädt sie ein und sagt, du, wenn du das Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann hast du keinen Durst mehr. Wenn du dich auf das einlässt, was ich dir sage, was ich dir zu geben habe, dann wird dein Leben auf einmal der Durst gestillt. Dann kommt Licht in dein Leben hinein und all das, was dich in die Dunkelheit treibt, wird verschwinden. Und dann sagt die Frau, ja, das will ich haben. Wenn du das kannst, dann will ich das haben. Und ich finde das okay. Habe ich auch so gemacht. Und ich weiß, viele andere Menschen auch. Und gesagt, Gott, wenn du Gott bist, dann ist es dein Job, dass du in mein Leben kommst und dass du sprichst und dass du handelst und dass du unterwegs bist. Und deswegen ermutige ich Menschen immer, in diese persönliche Beziehung mit Jesus zu treten, zu sagen, gib keine Ruhe, bevor du nicht weißt, dass er dir geantwortet hat. Es gibt Zeiten, da spricht Gott nicht, ja. Aber es gibt immer diesen Moment und den brauchen wir. Und wenn Gott lebt, dann tut er das auch. Da spricht er in das Leben eines Menschen hinein und du weißt, er ist da. Und für dich da. Dazu ermutigt er sie. Und er ermutigt sie, zu sagen, hier komme ich, wie ich bin. Und das tut er mit dem nächsten Satz, der eigentlich ein blamabler ist. Jetzt kommt nämlich genau diese Stelle. In dem Moment, wo sie sagt, okay, gib mir dieses lebendige Wasser, wenn du was zu geben hast, sagt er, geh hin und ruf deinen Mann und komm wieder. Und da sagt die Frau zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, stimmt, richtig geantwortet. 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Jesus, warum musst du diese Frau so blamieren? Muss das sein? Aber zu den Dingen im Leben gehört oft genau das. Wenn wir zu Jesus kommen und wenn Menschen zu Jesus kommen, dann wollen sie gern das Gute von Gott haben. Und Gott sagt, ja, will ich dir geben. Aber dann gib mir das, was in deinem Leben drin ist und verhindert, dass es wirklich hell ist bei dir und verhindert, dass du lebst und mehr Leben bekommst. Das, was du vor den anderen versteckst, was dir wehgetan hat. Genau das möchte ich jetzt gern haben vor dir. Komm und bring's mir. Und mit diesem Wort, geh und hol deinen Mann, sagt er, in deinem Leben gibt es Finsternis, die so finster. Gibt es Dinge, die haben so wehgetan in deinem Leben. Es ist so dunkel, da willst du gar nicht hinschauen. Und genau das hindert dich am Leben. Und ich komme nochmal zurück auf die Frau mit ihren Kindern, von der ich vorher erzählt habe, über die Jahre hinweg. Und es hat Jahre gedauert. Als Familie, die in der Gemeinde integriert war, die für Jesus da war. Es hat Jahre gedauert für die Frau zu verstehen, Gott, warum? Warum? Und in den Jahren hat sie verstanden, und das einerseits ziemlich schnell, ja, tatsächlich, für den Lebenszustand meines Mannes war es die beste Lösung in seinem Leben. Er wäre wahrscheinlich nie froh geworden von dem Hintergrund, der sich da gespiegelt hat. Aber was wird aus mir? Und wie bin ich in diesem Leben? Und sie ist aus ihrer Traurigkeit und Depression Stück für Stück wieder aufgetaucht. Zu sagen, Gott, hier ist es, ich verstehe es nicht, aber hier ist es. Sie flüchtet nicht. Sie weiß, da ist was in meinem Leben und da ist eine Narbe, die ist immer noch schmerzhaft. aber sie hält sie Gott hin. Und es wird mehr und mehr sichtbar, wie sie in das Leben zurückgekommen ist, als sie sich dafür entschieden hat zu sagen, Gott, so ist es. Und ich werde nicht aufhören, dir das hinzuhalten und zu sagen, du bist zuständig für mein Leben. Du bist zuständig dafür, wie es mir geht. Wenn du etwas hast, hier ist es. Ich verstecke das nicht. Und ich bin ihr so dankbar dafür, dass sie nie solche Sprüche losgelassen hat wie, naja, ich verstehe es zwar nicht, aber Gott wird es schon gut machen. Wenn sie das in den ersten Monaten und Jahren gesagt hätte, wäre es eine Lüge gewesen. Nein, sie war ehrlich, hat gerungen, gesagt, hier ist es. Und auf einmal kam Licht Stück für Stück in ihr Leben hinein. Und wenn wir weiter diese Geschichte lesen, dann stellen wir fest, da kommt auch Licht in das Leben dieser Frau hinein. Weil sie auf einmal anfängt zu sagen, Moment, du sagst mir hier Dinge, die absolut wahr sind und die stimmen. Du musst jemand sein, der mir auch sonst was im Leben zu sagen hat. Wie kann ich eine Gottesbeziehung pflegen? Wie kann das wieder in Ordnung kommen? Und sie spricht dort mit Jesus und spürt immer mehr, dass er ihr was zu geben hat. Und das tut ihr gut. Aber sie musste hinschauen. So, Licht, Leben und Liebe. Liebe fehlte dieser Frau ganz bestimmt. Aber am Umgang, wie Jesus dann mit ihr umgegangen ist, sich zugewendet hat, sie angesprochen hat, im Gespräch mit ihr blieb, hat sie so viel Wertschätzung gespürt, wie wahrscheinlich noch nie. Da verachtet sie jemand nicht, sondern kümmert sich um sie. Da ist jemand, der nimmt sie ernst mit ihren Fragen. Da ist jemand, der ist da für mich. Was bedeutet es für uns? Ich weiß nicht, was ihr mitgebracht habt. Die Frage, um die es geht, ist, welche Dunkelheit gibt es denn in eurem Leben, in die gern ihr möchtet, dass mehr Licht hineinkommt? Und ich sage es immer wieder, es ist eine schwierige Frage für Christen. Denn wir Christen wissen eigentlich, es sollte in Ordnung sein in unserem Leben. Und über Schwächen reden, das bringt immer mit sich, dass man als schwach gesehen wird. Und was ich persönlich auch nicht mag, wenn ich über meine Schwächen rede und mich dann jemand bedauert. Das kann ich nicht brauchen. Ich mag nicht bedauert werden. Ich mag, dass man mir hilft, aber ich mag nicht bedauert werden. Und ich glaube, dass viele deswegen Dunkelheiten auch nicht zugeben. Weil sie es nicht wollen. Sagen, danke, ich habe genug von Mitleid und bedauert werden. Und die anderen, so toll, die kriegen das hin. Ich glaube, dass es bei uns auch Dunkelheit gibt. Dinge von Nichtverstehen, die wir Gott hinhalten und sagen, da möchte ich gern, dass mehr Licht hineinkommt. Mein Leben. Dinge, die wir nicht anschauen wollen. Dinge, die uns wehtun. Wo ist der Bereich in unserem Leben, wo mehr Licht hineinkommen darf? Wir feiern heute Abendmahl. Und oft ist es so, und das werde ich auch heute tun, dass ich, wenn das Abendmahl genommen worden ist und der Segen gesprochen worden ist, sage, ihr dürft gerne noch kommen und ich bete gern für euch. Ich segne euch nochmal, ganz persönlich. Weil ich weiß, dass oft da, wo Menschen sich auf Jesus einlassen, wo sie sagen, Gott, hier bin ich, du kommst in mein Leben, du schenkst dich mir, dass er da noch tiefer gehen will, dass er da noch gern was Aktuelles draufsetzt. Und ich weiß, das passiert oft. Aber es gibt eine Dunkelheit in dem Ganzen, die ich Gott hinhalte, wo ich sage, da möchte ich gern mehr Licht haben. Ich weiß, dass dieses Segnen Menschen gut tut. Aber es gibt eine Dunkelheit bei mir, die sagt, über eins bin ich traurig, Jesus, dass ich nicht mitkriege, wie sich das Leben von Menschen dann verändert. Und ich möchte, dass da mehr passiert. Ich möchte nicht nur die Segensworte aussprechen, sondern Gott, ich möchte, dass in dem Leben dieser Menschen zumindest irgendwie bei mir ankommt, dass sich in ihrem Leben was deutlich verändert hat und Geist Gottes gewirkt hat. Ich möchte es. Ich möchte es für die Menschen. Und ich möchte das, weil Gott berufen hat zu segnen. Klingt vielleicht komisch, aber ja, das ist wichtig für mich. Und da bin ich unzufrieden mit Gott. Und ich möchte nicht nur zuschauen, wie Menschen mit ihren Sorgen und Leid kommen, sondern auch sehen, wie Gott sie befreit. Das möchte ich. Und das halte ich Gott hin. Und ich halte es ihm auch hin, dass ich mir zugestehen muss, manchmal bin ich müde in der Begleitung von Menschen. Manchmal bin ich müde. Manche habe ich über Jahrzehnte begleitet. Gott, ich möchte, dass du lebendiges Wasser schenkst. Du hast es verheißen. Dazu, Jesus, bist du gekommen. Und ich halte es dir immer wieder hin, damit du handelst, segensreich an den Menschen und manches andere. Vergesslichkeit, die mein Leben durchzieht, immer wenn ich Menschen sehe und das Gesicht sehe und keinen Namen mehr habe. Das sind so Kleinigkeiten und trotzdem, ich halte es Gott hin. Ich weiß nicht, was deins ist. Ich weiß, in Seelsorgegesprächen mit Männern gibt es bestimmte Themen, die sehr unangenehm sind, aber die leider 70% der Männer betreffen. Auch Dunkelheiten. Aber was hilft's? Bring Dinge ans Licht. Überleg's dir, was es ist. Und halt's Gott hin. Denn zu Weihnachten möchte er dir mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe geben. Amen.